die Bibel nehmen und schlagen die Psalmen auf. Kommen da zu dem Psalm 69, den wir auch in der Passahwoche gelesen haben, weil darin auch ganze Passagen sind, die wir dann im Kreuzgeschehen wiedergefunden haben. Aber ich will heute einmal die ersten 7 Verse von diesem Psalm 69 mit euch gemeinsam lesen, von David. Vorzuswingen, nach der Weise Lilien. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir zu Unrecht Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass an mir nicht zu Schanden werden, die deiner harren, Herr, Herr Zebaoth. Lass an mir nicht schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels. Heute heißt das Thema der Predigt Schuld. Schuld an den Schulden. Als Ernest Thompson Seton mit 21 Jahren damals noch volljährig wurde, da bekam er zum Geburtstag von seinem Vater eine Rechnung. Auf diese Rechnung waren alle Ausgaben verzeichnet, die während seiner Erziehung in den 21 Jahren angefallen waren. Sogar die Arztkosten für seine Entbindung im Krankenhaus, die waren da als erste aufgeführt. Der Vater erklärte, das bist du mir alles schuldig. Ernest soll tatsächlich auch diese Schulden alle bezahlt haben. Und danach, heißt es, soll er nie wieder mit seinem Vater geredet haben. Aber dafür wurde er der Mitbegründer der Pfadfinderbewegung in Amerika. Ist gestorben im Jahre 1946. Und die Älteren von uns können sich noch an dieses Jahr erinnern. Wir krabbelten da gerade als Überlebende nach dem Zweiten Weltkrieg herum. Und manche von euch suchten eine Ausbildung und waren froh, irgendwo eine Lehrstelle zu bekommen oder auch sonst wie sich durchzuschlagen. Das war im Jahre 1946. Der Vater mit seiner Rechnung. Ich habe noch eine andere Rechnung hier, die haben wir in unseren Dokumenten gefunden. Am 5. Mai 1963, es wird bald 50 Jahre her, da schrieb ein Buchevangelistenleiter an ein gewisses Fräulein Göbel eine Rechnung. Sie hatte mit ihrem Verlobten eine Woche lang an einer BE-Tagung im Bergheim teilgenommen. Und da steht auf der Rechnung Folgendes. Sie haben sich in unserem schönen Bergheim 7 Tage lang erholen dürfen. Die Kosten im Einzelnen betragen 7 Nächte geschlafen ohne Schnarchen, 0 D-Mark. 7-mal Frühstück, 0 D-Mark. 7-mal Mittagessen, 0 D-Mark. 7-mal Abendbrot, 0 D-Mark. Bettwäsche, 0 D-Mark. Gesamtbetrag, nichts. Bemerkung, die Butter wurde zu dünn gestrichen. Anbei, 70 D-Mark für gute Miene und tapferes Verhalten beim Sitzen müssen. Unterschrift, Willem Meyer. 2 Väter, 2 Gläubiger. Zwei Schuldner. Zwei sehr verschiedene Schuldbegleichungen. Schulden können als moralische Instanz verstanden werden, die eine gesellschaftliche Bindung schafft. Ist doch so, jeder schuldet einem anderen Mitmenschen immer irgendetwas. Und wenn es ein höflicher Gruß ist. Ich werde ja manchmal angehalten, wie, du kennst mich wohl nicht mehr. Die haben nicht gemerkt, dass ich so konzentriert bin und hoffe, dass ich mich nicht verspreche und nichts vergesse für meine Pflicht, die ich an diesem Sabbat da angenommen habe. Und dann denke ich nur noch an, ja, an diese eine Aufgabe. Und da kann es vorkommen, dass ich liebe Geschwister übersehen habe oder absichtlich übersehen habe, habe ihnen nicht die Hand gereicht, nicht gegrüßt und schon schulde ich denen etwas. Ja. Also diese Bindung kann ja auch etwas Positives haben. Sie kann aber auch negativ eine Fessel der Knechtschaft sein. Schuldenfalle durch Ratenkauf oder Ratenkredite. Fast jeder zehnte Bundesbürger hat Schulden, die er nicht mehr zurückzahlen kann. Fast jeder zehnte Bundesbürger. Gehört ihr wahrscheinlich nicht dazu. Es gibt ja sogar die Hilfestellung durch eine Schuldnerberatung. Schulden gelten nicht mehr als verwerflich, wie in früheren Zeiten. Ich bin ja auch noch so, wie ihr auch, erzogen worden. Man bezahlt seine Schulden oder macht erst gar keine. Der Vater Meier, wenn der etwas bestellt hatte, schon vor der Lieferung hat er am liebsten sein Geld schon gegeben. Naja, das habe ich nun gerade nicht übernommen. Ich dachte immer, was ich in der Handelsschule gelernt habe, erst die Ware, dann das Geld, da bin ich auch durchs Leben gekommen. Aber der konnte nicht schlafen, wenn er nicht schon vorher seinen Betrag gegeben hatte. Schulden sind eine Möglichkeit, sich im Vertrauen auf die Zukunft die schönen Dinge der Wohlstandsgesellschaft zu leisten. Aber das Vertrauen auf die Zukunft wird zerstört, wenn Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder Scheidung die Pläne zunichte machen. Das gespenstische Wort Schuldenkrise stimmt nicht ganz. Die Staatsverschuldung beträgt heute über 2 Billionen Euro. Umgerechnet stehst du als Bundesbürger mit 25.000 Euro in der Kreide, dass du das mal weißt. Jedes Baby, das in Deutschland geboren wird, kommt schon mit dieser Schuldenlast auf die Welt. Ist das den Kindern, die ich da eben hatte, bewusst? Ich möchte sagen, hoffentlich nicht. Uns Bürgern werden Schulden aufgeladen, die wir gar nicht zu verantworten haben. Die gesamte Gesellschaft gerät in eine Schuldknechtschaft der internationalen Märkte. Es handelt sich also in Wirklichkeit nicht um eine Schuldenkrise, sondern um eine Krise der Finanzmärkte und der Banken. Die haben sich in eine unmoralische Spekulationswelt begeben. Es geht heute nicht mehr um den Traum vom Aufstieg, sondern um die Angst vor dem Abstieg. Die Finanzmärkte treiben die Staaten regelrecht vor sich her. Ich kann im Kapitalismus, in diesem System, eine Religion erkennen. Diese Religion soll für die Befriedigung derselben Sorgen und Qualen und Unruhen eine Lösung bilden und bieten, die sonst die Religionen geboten haben. Und damit ist der Kapitalismus zu einer Kultreligion geworden, in einem Ausmaß, wie es vor Zeiten, also früher, die moralische Schuld, die religiöse Schuld, also auch die Schuld gegenüber Gott gewesen ist. Diese neue Religion des Kapitalismus bietet den Menschen keine Erlösung. Ihnen werden die Schulden nicht erlassen. Man bedenke, das Wort Kredit kommt von diesem lateinischen Wort credere. Credo heißt ich glaube. Es ist also ein religiöses Wort. Es geht in dem Falle beim Kredit also um den Glauben an die Zahlungsfähigkeit. Ganz profan. Übrigens hat die katholische Kirche mit der entstellten Beichte und mit der formalen oder formalistischen Absolution eine Lösung gefunden, sodass ihre Gläubigen aufatmen und zufrieden weiterleben können. Hier ein Beispiel aus dem Jahre 1818, so rund 200 Jahre zurück. Hat jemand von euch das Buch Desiré mal gelesen? Meine Frau unterrichtet mich über solche Dinge. Die katholische Kronprinzessin Desiré war mit dem evangelischen Thronanwärter Bernadotte von Schweden verheiratet. Und zur Krönung musste sie nach Stockholm zu ihrem Mann und König kommen. Vor der Zeremonie musste sie jedoch erst zu ihrem Beichtvater gehen, um ihre Sünden zu bekennen. Und dann sagt sie beim Suchen zu ihrer Schwiegertochter, wo ist mein Sündenzettel, um überhaupt etwas zum Beichten zu haben, hatte sie sich von Zeit zu Zeit gewisse Sünden auf einen Zettel geschrieben, weil sie offensichtlich ebenso gut vergessen konnte, wie wir heute auch. Der Zettel blieb unauffindbar. Da ihre Schwiegertochter mit der gleichen Einstellung erzogen worden war, fragte die Königin sie, kannst du mir vielleicht deinen Sündenzettel borgen? Aber Mama, entgegnete sie, ich habe doch keinen Zettel, man merkt sich doch seine Sünden. Dann kam ihr Sohn Oskar ihr zu Hilfe. Ich weiß einen Ausweg, Mama, sagte er. Du lebst schon seit Jahren, vielen Jahren, in sündiger Gemeinschaft mit einem Mann. Die katholische Kirche erkennt die bürgerliche Eheschließung auf einem Standesamt gar nicht an. Du hast Papa nicht in der Kirche geheiratet. Oh, Desiré fiel ein Stein vom Herzen. Ach ja, die Sünde mit dem Standesamt ist ja eine große und jahrelange Sünde. Das muss für die Beichte reichen. Und damit konnte sie getrost zur Beichte und zur anschließenden Krönungsfeier gehen. Das ist irgendwie für uns anschaulich bis amüsant. Aber für mich ist es gar nicht mehr amüsant, wenn ein Glaubensbruder sein Herz voll hat und möchte sich mal aussprechen. Meine lieben Geschwister, was ich mir schon an Beichten habe anhören müssen, das hat mir manchmal eine fast schlaflose Nacht gebracht, dass Adventisten solche Verbrechen begehen können. Von Diebstahl bis Ehebruch ist ja alles drin. Unzucht sowieso. Und noch sehr eindrücklich denke ich an einen befreundeten, nicht Adventisten, aber Christen, Universitätsprofessor, der sich in eine ganz schlimme ehebrecherische Situation hatte hineinziehen lassen. Und er sagt: Erwin, komm, bitte, ich muss das loswerden, bete mit mir. Was meinst du? In der Nacht vor dem Abendmahl in meiner Kirche und bedenke, ich bin Presbyter dort. Ich bin auf dem Boden gekrochen und habe gebetet und gefleht und geweint. Ja, dann denke ich wieder an einen anderen Glaubensbruder, der war schon Rentner, der Alfred lebt heute nicht mehr. Und er bekannte mir, dass er sich mal geärgert hatte über seine Gemeinde und den Prediger und hatte die Gemeinde jahrelang verlassen. Aber dann war er reumütig wieder zu Gott zurückgekehrt und hatte nachgerechnet. Er sah sich in Gottes Augen als Dieb, der Gott sein Eigentum vorenthalten hatte mit dem Zehnten. Und er hatte eine Aufstellung gemacht von seiner Rente, solange in Ratenzahlungen diese Beträge wieder an Gott zurückzugeben, bis das getilgt ist. Das nennt man Wiedergutmachung. Schuld beglichen. Dieses Gefühl und diese Gewissheit wollte er haben, musste er haben. Andere lösen das Problem vielleicht nicht ganz so plastisch, aber bei Gott suchen sie eine Lösung und finden auch eine. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wenn ich diesen Satz so in einem vorwurfsvollen Ton aussage, dann versteht ja jeder, dass er eine Schuldzuweisung gehört hat, nicht wahr? Wer als Angeklagter von den Gutachtern für zurechnungsfähig befunden wird, gegen den erhebt der Staatsanwalt die Anklage. Weil solch ein Mensch auch, weil er zurechnungsfähig ist, dann für schuldfähig erklärt wird. Auch dann, wenn ihm das Unrechtsbewusstsein fehlt. Zur Rechtsordnung im Volk Israel hatte der Erlösergott Jahweh die Einrichtung mit den Freistätten erfunden. Könnt ihr in 5. Mose lesen. Auch in Josua dann. Wenn jemand ohne eine böse Absicht, also mehr aus Versehen, einen Mitmenschen tödlich verletzt hatte, dann drohte ihm das uralte, überlieferte Brauchtum mit der Blutrache. Ein naher Verwandter des Opfers sollte dafür den Totschläger umbringen. Gott konnte diese Unsitte leider nicht mit einem Verbot abschaffen. Damit war er nicht erfolgreich. Das sitzt so tief drin. Also findet er dafür eine Lösung. Mit der Einrichtung der Freistätten. Die waren so gleichmäßig in dem gelobten Land eingerichtet, dass kein Verfolger mehr als einen Tagesmarsch bewältigen musste, um in einer Freistätte eine Zuflucht zu finden. Es waren also schön aufgeteilt in dem ganzen Gebiet, 3 auf der einen Seite des Jordans und 3 Freistätten auf der anderen Seite des Jordans. Gleichmäßig im Land verteilt. Die Freistadt war dann ein Zufluchtsort vor eigenmächtiger Lynchjustiz. Dort wohnten Leviten, die als Richter funktionierten. Wenn der Bluträcher ankam, um die Anklage vorzubringen und sagte, liefert mir den Mann aus, der hat meinen Onkel erschlagen, dann wurde der Fall ganz sorgfältig untersucht. und geprüft. Die nötigen Zeugen, wenn sie nicht da waren, konnte keine Anklage erhoben werden. Nur im eindeutigen Mordfall konnte ein Todesurteil gefällt werden. Andernfalls wurde das Leben des Totschlägers geschont. Er durfte so lange unbehelligt in dieser Stadt bleiben, bis das nächste Sabbatjahr war, beziehungsweise bis das nächste Jubeljahr kam. Und dann gab es für alle Schuldner eine Amnestie, eine Freilassung. Und in dem Jahr, wenn der hohe Priester starb, gab es auch eine allgemeine Amnestie. Wenn in den Psalmgesängen von der Zuflucht oder von der Zuversicht die Rede ist, dann verstanden die Israeliten darunter immer einen Ort, den sie im Notfall erreichen konnten. Und selbstverständlich diente die Stiftshütte oder auch der Tempel ebenso als eine Freistatt. Ein Verfolgter konnte sich an den Hörnern des Brandopferaltars festhalten und Rechtsschutz beantragen. Und darum heißt es auch in dem Lieblingspsalm Luthers, ist ja Psalm 46, da heißt es da: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns betroffen haben. In der Elberfelder Bibel drücken sie sich so aus: Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Und im Psalm 142, da heißt es in Vers 6, zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Sehr anschaulich, wenn man es so liest und versteht, sich vorzustellen, ich lebe da in Palästina, im sogenannten gelobten Land als Israelit und habe die tröstliche Zusage, wenn es ganz dick kommt, ich kann schnell genug laufen und erreiche noch eine Hilfestellung. Und in diesem Verständnis sagt auch Jesus zu uns dieses Wort aus Johannes 6, wie es der Apostel uns da überliefert hat. Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, ich bin die Zufluchtsstätte, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht ausliefern. Unser Herr Jesus hat mit seinem stellvertretenden Sühnetod am Kreuz die Verdienste erworben, um uns als Hohepriester und Mittler vor dem Gesetzgeber im himmlischen Heiligtum zu vertreten. Wir beichten ihm ganz konkret unsere Sünden und nennen sie mit Namen. Das muss man manchmal in Erinnerung bringen. Ich habe im Einzelgespräch schon mal diese Aufgabe übernommen in der Seelsorge, und einen lieben Glaubensbruder daran erinnert, wie er denn mit Gottes Zehnten umgeht. Davon steht nichts in den 10 Geboten, hat er gesagt. Da musste ich ihn aufklären, doch. Kannst du mir mal das 8. Gebot aufsagen, wenn du da schon so gut Bescheid weißt? Traf er nicht. Na, haben wir nachgeschaut, da steht: Du sollst nicht stehlen. Da wurde er endlich nachdenklich. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Ja, so sind wir Adventisten auch schon mal. Gibt es auch so etwas wie eine Beichte vor dem Abendmahl? Ich habe in der Gemeindeordnung bei uns Adventisten darüber nichts gefunden. Als ich vor ein paar Jahren eingeladen wurde, zu meinen Klassenkollegen zu kommen, die in meiner Dorfschule ja alle evangelisch waren und dann auch konfirmiert worden sind, haben sie gesagt, Erwin, zur goldenen Konfirmation wollen wir dich dabei haben. Schön, bin ich hin, war ein schöner Gottesdienst mit Abendmahl. Erwin Bayer nimmt natürlich auch am Abendmahl teil. Klar, aber da wurde vorher das Liederbuch aufgeschlagen und dann hat die ganze Kirchengemeinde erstmal das Sündenbekenntnis so gelesen und gebetet, wie es da drin steht. Alle Achtung vor diesem schönen alten evangelischen Kirchenliederbuch. Ich wünschte, wir würden das auch einführen bei uns. Das ist ganz und gar biblisch. Luther hat das auch nicht abgeschafft mit seiner Reformation. Wenn Jesus, unser Hohepriester und Mittler, vor dem Gesetzgeber in das himmlische Heiligtum geht, dann nennt er uns ganz persönlich mit Namen und trägt auch unser ganz persönlich und konkret vorgetragenes Anliegen, was uns bedrückt und als Schuld belastet, vor und wir bereuen aufrichtig und können mit seiner Vermittlung rechnen, die in einen Freispruch mündet. Das ist Credo. Ich glaube. Und damit spreche ich auch jetzt von einer ganzen Gemeinde. Gibt es so etwas wie eine Kollektivschuld? Alle Deutschen mussten wegen des verlorenen Krieges an die Siegermächte viele Jahre lang Reparationen zahlen. Da waren auch deine Steuergelder mit dabei. Seit 1945 fühlen wir Kriegskinder uns aber nicht mehr schuldig an den Verbrechen unserer Väter und Großväter. Aber es geht ja nicht ums Gefühl, sondern es geht um die historischen Fakten, die uns in letzter Zeit auch immer wieder sehr plastisch und sehr tatsachenüberzeugend in Dokumentarfilmen hier und da im Fernsehen gezeigt werden. Und da werden uns auch die daraus resultierenden Folgen gezeigt, die wir auch noch selber gespürt haben und noch heute spüren. Wir sind die Erben und somit auch mitverantwortlich für die Erblast. Als Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland hat es genau 60 Jahre lang gedauert, bis unsere Kirchenleitung dieses Bekenntnis in einer offiziellen Erklärung zugegeben, formuliert und zum Ausdruck gebracht hat. Dieses Dokument konnten wir in einer Extraausgabe des Advent-Echo im Mai 2005, gerade vor 8 Jahren, lesen. Das ist eine ganze Seite lang. Wir erklären, wir bedauern, wir bereuen, wir bekennen, wir wollen daraus die Schlussfolgerung ziehen, das und so weiter. 60 Jahre lang. Die evangelische Kirche hat nur 1 oder 2 Jahre dafür gebraucht, in der sogenannten Barmer Erklärung, ich meine 1947. Und die war natürlich auch wieder als Bekenntnisschrift heftig diskutiert und umkämpft, weil immer wieder die sauberen, frommen Gemüter aufstehen und sagen, wir sind nicht schuld. Wir haben damals schon dagegen gesprochen, auf uns wollte ja keiner hören und dann mussten wir den Nacken einziehen, damit wir nicht selber ins KZ kamen. Das Trauma einer Generation wird in einem kollektiven Sündenbekenntnis vor Gott und der Welt anerkannt und bereut. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der einzige Gott, der das riesige Problem seines Volkes mit dem Bundesbruch lösen konnte und kann. Und gegenwärtig lesen wir gerade, wie das dort im Hosea bezeichnet wird. Den Preis für die todeswürdige Schuld bezahlt er mit einem Schulderlass, dessen Wert unermesslich ist. Diese Botschaft bildet den Kern des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der uns so sehr lieb hat, dass er als einziger in der Lage ist, alle Schuld zu bezahlen mit seinem Sühneopfer. Schuldenerlass ist die einzige Möglichkeit, die einzige Lösung für dich und für mich und für Europa und Griechenland und Zypern und Spanien und Portugal und. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, sagt der Micha in Kapitel 7. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ich bleibe auf ewig Gottes Schuldner. Auch in der Ewigkeit werde ich ihm noch Ewigkeiten lang Dank schulden. Es gab doch früher so ein Sabbatlied, noch im Zionsliederbuch. Wer von euch kennt es noch? Engel mögen wohl lobpreisen, den der ewiges Lob verdient. Aber Gottes Gnade rühmen kann allein ein Gotteskind. Wer kennt's noch? Sorg und Leid am Sabbat fliehen. Sing doch mit! Dank erfüllt ist drum mein Herz. Selge Freuden mich durchglühen. Schwingt der Glaub sich himmelwärts. Das ist unser Glaube. Amen.